Gott ist ein Gott der Geschichte. Er gibt den Menschen zur Gestaltung dieser Geschichte viele Freiheiten. Aber wir Menschen sind dann auch für die Entscheidungen, die wir in den Freiräumen, die uns von Gott gegeben sind, verantwortlich vor ihm. Und immer wieder kommt es in der Geschichte vor, dass Gott ganz konkret Geschichte vorhersagen lässt. Und dass er Geschichte so erlebbar macht, dass man die Hand Gottes merkt, wie sie selbst Geschichte gestaltet. Das ist mir aufgefallen in den vergangenen Wochen, als wir den Propheten Jeremia, jedenfalls viele Christen haben das auf der ganzen Welt getan, den Propheten Jeremia gelesen haben. Da hat Gott gesagt, ich werde Israel bestrafen, wenn es nicht umkehrt zu mir. Und ich habe einen heidnischen Knecht, den werde ich senden, und der wird dieses Volk besiegen und in die Gefangenschaft nach Babylon bringen. Und dann wird Nebukadnezar, dieser babylonische Knecht, als ein Knecht Gottes beschrieben, der die Entscheidung Gottes, dieses Volk wegen seiner Gottlosigkeit zu richten, auszuführen hat. Und es gab viele Lügenpropheten, die alles schönreden wollten und die gesagt haben, das wird nie passieren. Und dann geschah es. 608 vor Christus, die erste Wegführung, 597 die zweite und 587 die größte und entscheidende Wegführung des Volkes Israel in die babylonische Gefangenschaft. Und dann war es der Prophet Jeremia, der sagte, das wird 70 Jahre dauern, dass ihr in der Gefangenschaft seid. Und Gott wird sich wieder einen heidnischen König erwecken und der wird diesem Volk in der Gefangenschaft es ermöglichen, zurückzukehren in das verheißene Land. Wie sollte das geschehen? Es geschah pünktlich, gerechnet vom 608 an, der ersten Wegführung. 539 besiegte Cyrus, der König von Persien, Babylonien. Und schon ein Jahr später gab er die Erlaubnis zur Rückkehr ins verheißene Land. 70 Jahre nach der ersten Rückführung. Gott ist ein Gott der Geschichte. Und wenn ich das sehe, staune ich über Gott, wie er Geschichte macht. Und hinter uns liegt der Monat Oktober. Wir haben den Tag der deutschen Einheit am 3. Oktober gefeiert. Es gab keine konkreten Vorhersagen Gottes, jedenfalls mir sind keine bekannt geworden, für die Wiedervereinigung Deutschlands. Aber Gott hat als Gott der Geschichte Geschichte gemacht. Und plötzlich war ein Gorbatschow da, und er bekam es eingegeben, offen dafür zu sein, dass Deutschland ohne Krieg wiedervereinigt werden kann. Und nun haben wir den 3. Oktober als Gedenktag, wissen wir als Volk, wissen wir als Menschen, die an Christus glauben, was unsere Aufgabe ist, Gott zu danken. Diesem Gott der Geschichte, alle, die Einsicht in diese Epoche unserer deutschen Geschichte hatten, haben gesagt, wir haben nicht damit gerechnet, dass Deutschland wiedervereinigt werden könnte. Schon gar nicht in dem Zeitraum, wo es geschah. Und dann geschah es. Gott schreibt Geschichte. Danken wir ihm dafür? Und wir haben vor 2 Tagen das Reformationsfest gehabt. Und das, was damals geschah, wir werden ja im Jahre 2017 das 500. Jubiläum der Reformation feiern. Ist nicht mehr lang, bis dahin. Es geschah eben im Jahre 1517. Genau einen Tag vor Allerheiligen, 2 Tage vor aller Seelen, dass Gott einen Mann, Martin Luther, beauftragte, die 95 Thesen an die Schlosskirche in Wittenberg anzuschlagen und dann eine Disputation, wie man das damals nannte, eine große Diskussion auszulösen über das Ablasswesen, das man für Geld, das man bezahlte, so wie man sagte, an die Kirche seine Sünden sühnen könne. Was für eine Verirrung in der Geschichte. Und Gott schrieb wieder Geschichte, und wie ein Lauffeuer verbreiteten sich diese 95 Thesen im ganzen Land, in ganz Europa. Das ging ganz schnell. Und Menschen diskutierten, wodurch bekommt der Mensch nun wirklich Vergebung der Sünden? Und das war damals eine Frage, die viele Menschen bewegt hat, nämlich die Frage, wie bekomme ich einen gnädigen Gott? Wie bekomme ich die Gewissheit der Vergebung meiner Sünden? Ich wünschte mir, dass unser Volk noch einmal ergriffen würde von dieser Frage und dass viele Menschen fragen, wie bekomme ich Vergebung meiner Sünden und wie bekommen wir es als Volk und wie bekommen wir es in Europa und auf der ganzen Welt. Ja, das war ein großer Tag, der 31.10.1517. Und dann ging diese Reformation weiter und Gott schrieb Geschichte. Und es kam zu 5 großen Grunderkenntnissen der Reformation, und diese Grunderkenntnisse sind wichtig, auch für uns heute. Und man hat das damals in der öffentlichen Diskussion immer erst mit lateinischen Worten gesagt, aber dann die deutsche Übersetzung nachgeschoben. Und so war die erste Grunderkenntnis sola scriptura, das heißt, allein die Heilige Schrift, das Wort Gottes, ist maßgebend für Lehre und Leben und nicht zusätzlich noch kirchliche Traditionen, sondern die Heilige Schrift allein. Davon leben wir, wenn wir die Bibel ernst nehmen heute. Das zweite ist sola gratia. Allein durch die Gnade Gottes wird der an Christus glaubende Mensch gerettet und nicht durch Werke, die er tut. Und das dritte ist sola fide. Allein der Glaube an Jesus Christus macht uns gerecht und nicht unsere guten Taten. Und solus Christus, allein die Person, Jesus, sein Wirken und die Lehre von ihm retten uns. Davon leben wir heute auch. Und die fünfte Wahrheit war das allgemeine Priestertum der Glaubenden. Und vom Evangelium hatte man erkannt, es gibt keine Sonderstellung des Priesteramtes, sondern der Rückgriff auf die Heilige Schrift. Wunderbar, wie Gott Geschichte schreibt. Und dann übersetzte Martin Luther die Heilige Schrift in die Umgangssprache unseres deutschen Volkes, indem er, wie er das immer so drastisch ausgedrückt hat, dem Volk aufs Maul sah. Wie sprechen die denn? Wie ticken die denn? Und so hat er denn die Bibel übersetzt. Und wenn ich in unser Volk hineinschaue, mir wird das oft bewusst, wenn ich zu Dienstreisen unterwegs bin und mir das überlege, wie reich unser Volk beschenkt ist mit so vielen Gütern und wie unser Volk in reichhaltiger Weise die Bibel hat und fast in jedem Haushalt eine steht. Wer liest sie denn? Unser Volk ist arm geworden an Gottes Erkenntnis. Unser Volk ist arm geworden in dieser Gewissheit, dass Gott Geschichte schreibt und auch mit uns, auch mit jedem persönlich Geschichte schreiben will. Und wenn das so ist, dass wir die Bibel haben, aber die Bibel nicht lesen, umso wichtiger ist unser Thema heute Morgen, dass wir ein ansteckendes Christsein leben, sofern wir Christen sind und echt sind in unserem Bekenntnis zu Jesus Christus. Der Apostel Paulus hat den Gläubigen in Stammbuch geschrieben im 2. Korintherbrief, Kapitel 3, Vers 3. Ihr seid ein Brief Christi, vom Finger Gottes geschrieben, damit diese Menschen in diesem Brief dem Leben derer, die an Christus glauben, sehen können, dass Gott und dass Jesus eine Realität ist. Und der Nikolaus Ludwig Graf von Zinzendorf hat das einmal so formuliert. Er hat gesagt, Die Christen sind die Leute, die der ganzen Welt ein Buch sein müssen, daraus man lesen kann, welche Wirkung der Umgang mit dem Heiland Jesus Christus hat. Je weniger die Bibel gelesen wird, umso mehr muss in deinem und meinem Leben ablesbar sein von anderen Menschen, was Christus in unserem Leben getan hat, dass er Herr unseres Lebens ist. Ein Brief Christi. Ansteckendes Christsein, Leben, echt sein im Bekenntnis zu Jesus Christus. Den Bibeltext lese ich dazu aus dem 1. Thessalonicher Brief. Da fasst Paulus sich mit zweien seiner Mitarbeiter zusammen und schreibt an diese Gemeinde in Nordgriechenland, damals Thessaloniki genannt, wir nennen es Thessalonisch. Paulus und Silvanus und Timotheus an die Gemeinde der Thessalonicher in Gott, dem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Gnade sei mit euch und Friede. Wir danken Gott allezeit für euch alle und gedenken euer in unseren Gebeten. Und denken unablässig vor Gott, unserem Vater, an euer Wirken im Glauben, an eure Arbeit in der Liebe und an eure Geduld in der Hoffnung auf unseren Herrn Jesus Christus. Wie haben Paulus und seine Mitarbeiter ein echtes Christsein gelebt? Sie haben es gelebt für Christus und indem sie sich für die Gemeinde eingesetzt haben. Und hier beschreiben sie ein ganz markantes Kennzeichen, wie wir echt sein können in unserem Bekenntnis zu Jesus Christus. Wir danken Gott allezeit für euch alle und gedenken eurer in unseren Gebeten. Da ist ein Bezug zur Gemeinde da. Paulus konnte sich Christsein ohne Leben in der Gemeinde nicht vorstellen. Deswegen hat er Gemeinden gegründet. Deswegen hat er Briefe an Gemeinden geschrieben. Darum war er selber ein Vorbild, der in Gemeinden lebte und oft sich eine ganze Zeit in einer Gemeinde aufgehalten hat, um den Glauben zu vertiefen. Die hatten ja noch nicht das Neue Testament in der Gesamtheit. Das war ja erst in der Entstehung begriffen. Und darum war das umso wichtiger, dass sie diese Anwesenheit immer wieder der Apostel erlebt haben im Reisedienst, in dem diese Apostel sich befanden. Und wenn die Apostel die Gemeinde angeschaut haben, dann sehen wir, das Allererste und Allerwichtigste ist, für die Gemeinde zu beten. Es ist leicht, eine Gemeinde zu kritisieren. Der Apostel Paulus und seine Mitarbeiter haben den Gemeinden auch manches sagen müssen, was nicht in Ordnung war. Sie haben das nicht verschwiegen. Aber zuallererst haben sie sich Gedanken gemacht, wofür haben wir zu danken. Es ist wichtig, so in einer Gemeinde zu leben. Das macht einen richtig glücklich. Je mehr man nachdenkt, wofür man zu danken hat, je mehr fällt einem ein. Ich könnte es auch so formulieren, je mehr wird einem von Gott gezeigt, wofür man zu danken hat. Und das ist wichtig, in eine Gemeinde zu gehen. Wie kann ich hier erkennen, wofür kann ich danken? Paulus und seine Mitarbeiter haben gesagt, wir danken Gott. Der Adressat der Dankbarkeit war für sie klar. Und das war ein großes Geschenk für sie, ganz anders wie für jenen Atheisten, der eine christliche Gruppe führte in Moskau und auf dem Roten Platz gesagt hat, ihr Christen habt's gut. Wenn ihr einer höchsten Autorität danken wollt, wisst ihr, wem ihr zu danken habt, weil ihr sie kennt. Aber wir Atheisten haben es ganz schlecht. Wir kennen keine höchste Autorität. Und wenn wir das begreifen, dass wir Zugang zu Gott haben durch Jesus, und ihm dafür danken, dann verstehen wir, dass wir einen Adressaten für unsere Dankbarkeit haben und ihn zu kennen. Und dafür zu danken, macht glücklich, macht froh, gibt unserem Leben Fundament und Farbe und lässt uns fröhlich in der Gemeinde leben. Wir danken Gott alle Zeit. Ich habe mich gefragt, wo lagen die Quellen der Kraft für den Apostel Paulus und seine Mitarbeiter, die uns in ihren Briefen schreiben, wie viel sie gelitten haben. Die haben gelitten in der Verfolgung, die haben gelitten durch Angriffe von außen und innen, die haben gelitten auch manchmal in den Gemeinden und den Zuständen, das alles ist wahr. Aber zuallererst haben sie immer gesucht, gefunden und praktiziert, wofür haben wir zu danken? Wir danken Gott alle Zeit für euch alle. Da erinnert man sich an diesen und jenen. Kann man ehrlich danken? Manchmal läuft uns der andere so quer über den Weg und wir würden dazu neigen, im Danken zu verstummen und dann den Blick auf Gott zu richten und sich bewusst zu machen, auch in dem oder in ihr hat Gott sein Werk angefangen. Das lässt uns ehrlich danken und Gott wird sein Werk fortführen. Er wird es nicht liegen lassen. Er wird es bis zur Vollendung weiterführen. Wir danken Gott für euch alle in unseren Gebeten. Nehmen wir es mit. Das gibt unserem Leben eine enge Beziehung zur Gemeinde. Da freuen wir uns, dass die Gemeinde der Leib Jesu ist. Und das ist die wichtigste Einrichtung, sichtbare Einrichtung in dieser Welt, die Gott geschaffen hat. Mit Dank in der Gemeinde leben. Und dann schauen die Mitarbeiter auf die Gemeinde selbst. In Thessalonich, wie leben die denn ihr echtes Christsein? Und dann sagen die Mitarbeiter, wir denken unablässig vor Gott, unserem Vater, zunächst einmal an eure Werke des Glaubens. Der Glaube an Jesus hatte angefangen, Fuß zu fassen in ihrem Leben. Indem sie sich bekehrt haben zu Jesus Christus, so wird es am Ende dieses Kapitels gesagt. Sie haben sich weg von den heidnischen Götzen gewandt, hin zu Jesus ganz allein und haben ihm vertraut. Und dann haben sie ihren Glaubensweg fortgesetzt. Sie lebten im Glauben. Sie wussten, im Schauen noch nicht. Das Schauen des Herrn kommt erst, wenn er wiederkommt und wir ihn sehen werden, wie er ist. Und jetzt im Glauben zu leben, aber echt zu leben, dazu gehören auch Werke des Glaubens. Dass ich das auslebe, was ich glaube. Nämlich, dass Christus mich an die Arbeit stellt und mir zeigt, wie glaubwürdiges Leben aussieht. Das ist eigentlich eine wunderschöne Sache, wenn ich sehe, wie Menschen aus ihrem Glauben heraus Christus Großes zutrauen, manchmal mitten in ihrer Schwachheit erleben, wie Gott sie stärkt und auch schon mal Grenzen überspringen lässt und sie erleben, wie Gott wirkt oder wie sie glaubwürdig sind, denen helfen, die Hilfe brauchen und ihnen zur Seite stehen und für sie beten oder für sie opfern Zeit, Kraft und Geld oder was es auch sein mag. Werke des Glaubens. Es ist schlecht, wenn wir nur Worte machen und die Taten vermissen lassen. Aber wenn Glaube und Werke zusammenkommen, dann wird unser Christsein ansteckend und glaubwürdig. Nehmen wir es einfach mit in unser Leben hinein. Und stehen wir fragend vor Gott, wie soll ich meinen Glauben in den Werken, die ich tue, nicht um gerecht zu werden, das ist geschehen durch den Glauben an Christus, sondern mein Leben glaubwürdig zu leben zu deiner Ehre. Welche Werke, welche Taten darf ich tun? Wie darf ich dir dienen und dem Nächsten dienen? Und das Nächste, was Paulus und seine Mitarbeiter hier an der Gemeinde in Thessalonich sehen, wir denken unablässig vor Gott an eure Arbeit in der Liebe. Das hatte diese Gemeinde zusammen. Nicht aus gesetzlicher Pflichterfüllung irgendwelche Taten zu tun, sondern wenn man Jesus liebt, wachsen die Taten aus der Liebe zu Jesus. Als Jesus in diese Welt kam, hat er die Liebe Gottes personifiziert. Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit das alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Und das sehen wir hier auch. Diese Gemeinde hatte Arbeit und Liebe zusammen. Man kann viel über Liebe theoretisieren. Aber wenn die Liebe uns nicht an die Arbeit stellt, ob das in der Ehe ist, ob das in der Gemeinde ist, ob das in der Nachbarschaft ist oder ob das in sonstigen Bezügen ist, dann ist sie unglaubwürdig. Liebe zu betonen ist eins, aber Liebe zu leben, indem man an die Arbeit geht, ist ein anderes. Und nun weiß man ja, man kann auf zwei Seiten vom Pferd runterfallen. Man kann so arbeiten und so viele Dienste übernehmen, dass die Liebe auf der Strecke bleibt. Und der eigentliche Motor unseres Arbeitens kann nur die Liebe sein. Die Liebe zu Gott, die Liebe zu Jesus und die Liebe zu den Menschen. Dieses Doppelgebot der Liebe zu praktizieren. Und das hatte diese Gemeinde zusammen, sodass Paulus und seine Mitarbeiter etwas später im ersten Kapitel schreiben können, von euch wird das überall berichtet. Die Leute sprechen von euch, auch in den anderen Gemeinden wird erzählt, wie ihr das zusammen habt, wie ihr liebt und wie ihr arbeitet aus der Liebe heraus. Wollen wir das mitnehmen? Als ein Lebensprogramm, um Christ sein, echt werden zu lassen und so auszuleben, dass andere davon erfasst werden? Und das Dritte, was ich hier sehe, was der Gemeinde gesagt wird, das erste war ja von den Aposteln und seinen Mitarbeitern gesagt, aber jetzt der vierte Punkt, in dem die Geduld in der Hoffnung das Leben prägt. Wir danken Gott alle Zeit für euch alle, weil bei euch Geduld in der Hoffnung auf unseren Herrn Jesus zu Hause ist, greifbar ist. Was heißt das? Jesus hat sich von dieser Welt verabschiedet und hat gesagt, so wie ich in den Himmel fahre, so werde ich einst in Macht und Herrlichkeit zurückkommen. Und immer wieder werden wir ermahnt in den Evangelien, habt diesen Tag der Wiederkunft Jesu Christi ganz lebendig vor Augen. Vergesst das nie in eurem Leben. Und Jesus wird ja wiederkommen wie ein Dieb in der Nacht, so wird es uns beschrieben. Ein Dieb kündigt sich nicht an. Es gibt Zeichen, die darauf hinweisen, dass Jesus wiederkommt. Die werden uns auch in den Evangelien beschrieben. Aber konkrete Termine haben wir nicht. Und sollen wir nicht haben. Schon Augustinus im 4. Jahrhundert hat ja gesagt, Gott hat uns diesen einen Tag, nämlich den Tag der Wiederkunft Jesu, verborgen, damit wir Acht hätten auf alle Tage. Darauf kommt es an, jeden Tag in dieser ganzen Bereitschaft zu leben. Und das wird dieser Gemeinde nun bescheinigt. Ihr lebt euer Christsein glaubwürdig, indem ihr ein Ziel vor Augen habt. Jesus kommt wieder. Und ihr wisst, an diesem Tag werden alle Menschen sehen, dass ihr wirklich mit mir gelebt habt. Dann wird das klar werden. Auch die euch das bestreiten wollten, werden es nun endlich verstehen. Und an diesem Tag wird auch offenbar werden, ob ihr euer Christsein echt, authentisch ausgelebt habt. Und wie geht das? Indem diese Hoffnung auf den Tag der Wiederkunft Jesu uns nicht abheben lässt von den Realitäten des Alltags, sondern dieser Begriff Hoffnung wird verbunden mit dem Begriff Geduld. Und im Neuen Testament steht das, dass dieser Begriff so viel heißt, unter Lasten des Lebens leben. Geduld heißt, unter Lasten des Lebens dem Tag der Wiederkunft Jesu entgegenleben. Das kennen wir doch alle. Es gibt doch keinen von uns, der nicht Lasten erlebt hat oder gerade erlebt, je nachdem. Es gibt unterschiedliche Epochen in unserem Leben, aber Leben ohne Lasten tragen geht nicht. Und Jesus hat uns das auch nicht versprochen, sondern er hat gesagt, unter den Lasten leben und lebendig den Tag der Wiederkunft Jesu erwarten. Diese Hoffnung wird euch erfüllen und kraftvoll machen, dass ihr unter Lasten des Lebens nicht zusammenbrecht. Wieso muss man unter den Lasten des Lebens nicht zusammenbrechen? Es gibt eine ganz einfache Antwort vom Evangelium, weil Jesus sich mit unter unsere Lasten stellt. Er sagt dir und sagt mir, du musst deine Last nicht alleine tragen, sondern ich stelle mich mit runter und niemand muss unter den Lasten seines Lebens zerbrechen. Und so setzen wir unsere Hoffnung auf diesen wiederkommenden Herrn, der einmal alles neu machen wird. Es heißt ja im 2. Petrusbrief, Kapitel 3, an dem Tag werden Himmel und Erde vergehen. Und ein neuer Himmel und eine neue Erde werden geschaffen und darin wird Gerechtigkeit zu Hause sein. Wir sehnen uns nach Gerechtigkeit in dieser ungerechten Welt. Und da könnten wir vieles aufzählen. ob das da die Managergehälter sind in horrenden Größen oder vieles andere. Wir könnten jetzt vieles aus der Presse der vergangenen Woche aufzählen, wollen wir gar nicht tun, wir wollen bei uns anfangen. Und wollen uns einfach fragen, wie können wir dieser neuen Welt, dieser Hoffnung, die wir haben auf die neue Welt, würdig entgegengehen, indem wir unter unseren Lasten unser Christsein bewähren und die Durchhilfe des Herrn erfahren und indem wir das erleben, was Paulus von sich selber schreibt. Ich habe den Herrn dreimal gebeten, mir den Pfahl aus dem Fleisch wegzunehmen, was auch immer darunter zu verstehen ist. Kann man Unterschiedliches darunter verstehen. Aber Gott hat es mir nicht weggenommen, sondern hat mir gesagt, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Das ist erfahrbar. Das ist erfahrbar auch heute, wenn wir mit Jesus Christus Tag für Tag leben. Wir werden manche Bauchlandung machen. Wir werden es manchmal nicht durchhalten. Und wir werden manchmal schwach werden im Glauben, manchmal in der Liebe, manchmal in der Hoffnung. Aber dann einen Neustart zu machen in einem solchen Gottesdienst, das wäre ein gesegneter Gottesdienst für dich und mich und für uns alle. Und dann würden wir vorangehen mit einer großen Freude und einer großen Gewissheit, dass Gott uns zu Briefen Christi macht für unsere Umgebung. Und wir könnten ein ansteckendes Christsein leben, wenn wir ganz auf der Seite Jesu leben. Und wenn wir aus der Spur geraten sind, wir dürfen zurückkehren. Wir dürfen neu anfangen mit ihm. Und einige dürfen zum ersten Mal mit ihm beginnen und an diesem echten Christsein Anteil haben und dann zu seiner Ehre leben. Und ich kann euch nur raten, lest diesen Bibeltext zu Hause in der Stille noch einmal ganz gründlich durch und bezieht ihn auf euer Leben und lasst euch stärken im Glauben oder lasst euch hinführen zum Glauben und lasst euch zu einem Neuanfang verhelfen im Glauben. Manche Christen leben ein Glaubensleben, das so versandet ist, wo sich so wenig ereignet. Und es ist so schön, dass Gott sagt, du darfst zurückkehren, wenn du das nicht mehr erlebst und darfst einen neuen Anfang setzen und darfst wieder teilhaben an dieser Gewissheit. Jetzt lebe ich ein ansteckendes Christsein und bin ein Brief Christi für meine Umgebung. So wird das Leben gesegnet. So werden Menschen gesegnet. So wächst das Reich Gottes. Und das wünsche ich uns allen von ganzem Herzen. Amen. Wir wollen aufstehen und miteinander beten. Ja, Herr Jesus, es ist wunderbar, was du in der Geschichte getan hast. Und wenn wir schon ins Alte Testament hineinschauen, Vater im Himmel, wie du Geschichte gemacht hast. Wenn wir in die Geschichte unseres Volkes hineinsehen, sei es, wenn wir die Wiederkunft Jesu vor Augen haben und sei es, dass wir die Wiedervereinigung unseres Volkes vor Augen haben und die Reformation uns anschauen und alles, was du gewirkt hast und wie Wahrheiten neu auf den Leuchter gestellt wurden, die uns bis heute gegeben sind und tragen. Herr, du bist ein Gott, der Geschichte macht und nicht nur im Großen, sondern auch im Persönlichen und Kleinen in unserem Leben. Hilf uns, mit Dank zu leben, auch im Blick auf die Gemeinde und das einzuüben. Hilf uns, dass wir Glaube und Werke zusammen haben, Werke, die aus dem Glauben kommen, getan werden. Dass wir Arbeit und Liebe praktizieren, dass wir nicht nur von Liebe sprechen, sondern sie konkret in der Tat werden lassen. Und dass wir Geduld in der Hoffnung haben, unter den Lasten leben und du stehst uns bei und du trägst uns hindurch, bis du wiederkommst in Macht und Herrlichkeit. Segne dein Wort an unseren Herzen. Amen.